Ist jemand unter euch, der klug und weise ist? Wenn man über eine solche Frage nachdenkt, dann wird schnell klar, dass die Antwort davon abhängt, wie der Kontext dieser Frage eigentlich ist. Geht es zum Beispiel um die Lebensweisheit, darum, wie es ist, im Laufe des Lebens gelernt zu haben, was ein gutes und glückliches Leben ausmacht, dann würde vielleicht eine alte Frau als weise und klug gelten, weil sie diese Erfahrungen in sich aufgenommen hat. Oder wenn es darum geht, auf seiner Arbeitsstelle klug zu handeln, dann würde man vermutlich jemanden als klug bezeichnen, der mit seinen Kollegen und Untergebenen gut umgeht, sodass die Gruppe die beste Arbeitsleistung erbringen kann. Versteht man vielleicht darunter, dass man ein Themengebiet beherrscht, das die allermeisten Menschen dieser Welt nicht beherrschen, dann könnte sogar ich mich als klug bezeichnen. Ich habe schließlich Physik studiert und die meisten von euch haben vermutlich Physik mit Freuden in der Schule abgewählt und seitdem nichts mehr davon gehört. Doch unabhängig von den Details, wen man jetzt als klug oder weise bezeichnet, ist es doch immer noch so und auch gerade heute in unserer Gesellschaft, dass jemand, der gebildet ist oder gut ausgebildet ist und in der Lage ist, klug in einer Situation oder andere Menschen zu benutzen, dass diese Menschen mehr Einfluss in unserer Gesellschaft haben, mehr Macht haben und besser angesehen sind. Und um diese Klugen und Weisen geht es im heutigen Predigttext. Er stammt aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, in Kapitel 1, die Verse 22 bis 31. Die Perikope selbst setzt erst mit Vers 26 ein, aber ich habe die Verse ab 22 mitgenommen, weil sie für das Verständnis des Textes durchaus wichtig sind. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkündigen den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint, und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Schaut auch euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott erwählt hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Christus soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch auch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Und durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt: Wenn jemand auf etwas stolz sein will, so soll er stolz sein auf das, was Gott für ihn getan hat. Der Anlass, warum Paulus seinen Brief an die Korinther mit diesen Worten beginnt, ist ein ziemlich ernster. Die Gemeinde in Korinth war von Paulus gegründet worden und sie lag ihm sehr am Herzen. Doch nachdem er sich wieder auf die Reisen gemacht hatte, war Apollos in die Gemeinde gekommen, um dort das Wort Jesu zu stärken. Apollos hatte seine eigenen Schwerpunkte und seine eigenen Stoßrichtungen, und was ein christliches Leben ausmachte. Dies hat er natürlich auch verkündet. Aber die Korinther sahen das als Versuch, die Verkündigung des Paulus zu ändern. Als Folge entstanden in der Gemeinde Streitigkeiten. Die einen sagten, dass sie Paulus die Treue halten würden, die anderen hielten sich zu Apollos. Und jede Seite argumentierte seine Sache mit Bibelversen, mit Jesus, eben mit allem, was die christliche Lehre damals hergegeben hat. Und alles Argumentieren führte dann dazu, dass die Differenzen größer und die Ablehnung der anderen tiefer wurden. Es bestand die konkrete Gefahr, dass die Gemeinde sich spaltete. Paulus sah diese Gefahr und er war entsetzt. Er kannte Apollos und wusste, dass er ein Bruder in Christus war. Und auch wenn dieser seinen eigenen Schwerpunkt in der Verkündigung vertrat, war das nach Ansicht des Paulus kein Grund für Differenzen. Also schrieb er an die Korinther, um diese Tatsache klarzumachen und eine Spaltung zu verhindern. Der Streit in Korinth wurde mit den Methoden geführt, die damals gerade in Griechenland auf der Höhe der Zeit waren. Rhetorische Auseinandersetzungen mit starken philosophischen Grundgedanken. Eine Argumentationsweise, die gerade auch Paulus sehr gut beherrschte. Es gab ganze Schulen in der griechischen Denkweise, die lehrten, wie man argumentierte und wie man mit seinen Argumenten die Leute von der eigenen Meinung überzeugte. Menschen, die eine solche Schule durchlaufen hatten und Schüler eines bestimmten Gelehrten waren, waren oft hoch angesehen und übten Macht und Einfluss aus. Und die Menschen, die eine solche Ausbildung nicht genossen hatten, sie schauten zu diesen Menschen auf und bewunderten die Gedanken und ließen sich von deren Worten leiten. Und so ist es dann auch zu Spaltungen in der Gemeinde gekommen. Und das ist auch der Grund, warum Paulus in unserem Predigttext so grundlegend auf das Verhältnis zwischen Glaube und menschlicher Weisheit eingeht. Die Frage ist, ob diese Worte des Paulus auch heute noch gelten und was sie uns eigentlich zu sagen haben. Bereits der erste Satz in unserem Predigttext, in Vers 22, sagt Paulus: Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Dieser eine Satz charakterisiert einen sehr grundlegenden Unterschied zwischen diesen beiden Kulturen. Die Juden, das Volk Gottes, waren geprägt von einem Glauben an Gott, der tief in dieser jüdischen Kultur verankert war. Das Handeln und das Gesetz Gottes hatte das jüdische Volk seit Jahrhunderten geprägt und diese Prägung war auch von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und das ganz alltägliche Leben rankte sich um diesen Gott, der im Gegensatz zu vielen anderen Göttern der Antike ein unsichtbarer Gott war. Und das führte dazu, dass die Menschen dieser Kultur beständig Bestätigung brauchten, ob diese Grundlage in ihrem Leben denn eigentlich korrekt war. Sie stellten Gott nicht wirklich in Frage, aber sie fragten sich, was denn dran ist an diesen alten Geschichten, von denen die Väter erzählten. Und daher war es nicht nur die einfachen Leute, sondern gerade auch die Frommen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die es als sehr wichtig empfanden, dass man immer mal wieder einen Hinweis bekommen würde, dass dieser Gott tatsächlich da ist und tatsächlich handelt. Die Juden wollten Wunder sehen. Ereignisse, die sie nicht anders auslegen konnten, als durch das Handeln ihres Gottes und damit als Bestätigung für das, was sie glaubten. Die Kultur der Griechen war anders geprägt. Natürlich gab es auch in dem alten Griechenland Götter, aber nicht nur einen einzigen Gott. Es gab eine ganze Familie von Göttern und Halbgöttern. Nur die hatten mit dem alltäglichen Leben bei weitem nicht so viel zu tun wie der Gott der Juden. Viel wichtiger war da die Philosophie, das öffentliche Nachdenken und Disputieren über das Wesen der Welt, das in Griechenland eine erste Hochzeit und Blüte hinter sich hatte. Dutzende hochrangige Gelehrte wie Platon, Aristoteles, Diogenes und andere hatten über die Zeit das Leben der Menschen beeinflusst und auch verändert. Man hinterfragte alles und wollte eigentlich nur verstehen, wie die Welt funktioniert. Dieses Verstehen nannte Paulus Weisheit. Und die Griechen suchten nach dieser Weisheit. Wer eine neue Erkenntnis gewann und mit den anderen teilte, der wurde beachtet, der wurde verehrt, der war der geistige Anführer der Leute. Und beides, das Suchen nach Wundern und das Suchen nach Weisheit, waren die Kennzeichen dieser so unterschiedlichen Kulturen, der Griechen und der Juden. Und für beide war die Botschaft, die Paulus mit sich brachte, eine Botschaft, die nicht sinnvoll war. Die Botschaft, dass Jesus, der Christus, auf die Erde gekommen war als Sohn Gottes, um für unsere Sünden zu sterben und der dann auferstand von den Toten, das war doch blanker Unsinn. Paulus schreibt in Vers 23, wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden war diese Botschaft eine Gotteslästerung, für die Griechen Unsinn. Und was hat sich daran bis heute denn geändert? Nichts. Eigentlich hat sich nichts geändert. Die philosophische Suche der Griechen ist abgelöst worden durch die Naturwissenschaft, die Suche nach den Mechanismen, nach der unsere Welt funktioniert. Die Frage, die die Griechen stellten, ist geblieben. Lediglich die Methoden für eine Antwort haben sich geändert. Und auch die Meinung, dass die Botschaft des Christentums blanker Unsinn ist, ist geblieben. Denn wo ist der Nachweis, dass Gott existiert? Dass dieser Glaube mehr ist als eine menschliche Einbildung? Wo ist der Nachweis, dass Tote auferstehen können? Wo ist der Nachweis für all das, was die Christen so glauben? Bis heute konnte ein solcher Nachweis von Naturwissenschaftlern nicht erbracht werden. Und daher ist auch die Meinung der Griechen geblieben. Das ist doch alles Unsinn. Und was ist mit der Meinung der Juden? Nun, hier im Westen dominiert das Christentum. Und es ist schon so, dass der Vorwurf der Gotteslästerung in diesen Kreisen nicht mehr gemacht wird. Aber die Suche nach Bestätigung, die Suche nach Wundern, die ist auch in unserer Zeit geblieben. Viele Christen wollen immer wieder bestätigt werden, indem sie nach diesen Wundern Ausschau halten. Und wenn dann mal die Geschichte eines Wunders die Runde macht, dann verfallen viel zu viele Christen in eine wahre Hysterie. Das bedeutet, dass die Grundeinstellungen der Menschen heute eigentlich noch genau dieselben sind wie damals. Und damit ist auch das Problem, das daraus folgt, immer noch dasselbe wie heute, wie früher. Zur Zeit des Paulus beeinflussten die griechischen und die jüdischen Denkweisen die Menschen in ihren Meinungen. Und heute beeinflussen die modernen Weltsichten die Meinung der Menschen in den Gemeinden. Und als Folge von diesem Einfluss kommt es zu Streit. Da streitet man sich tatsächlich über so etwas wie Transsubstantiation oder die Bedeutung der Taufe, über die Stellung des Papstes, über die Bedeutung von Traditionen, über Maria, über Heilige, über das Amtsverständnis von Pfarrern, über Kapitalismus, Naturalismus, Kreationismus, über Ernährung, Fleisch, vegetarisch oder vegan und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt kaum ein Thema in unserer Zeit oder auch der Vergangenheit, über das nicht in den Gemeinden auch gestritten wird. Das, was Paulus in Korinth mit seinem Brief noch verhindern konnte, ist längst geschehen, denn über diesen Streit sind auch Gemeinden zerbrochen, sind auch Kirchen zerbrochen und es kam zu Spaltungen. Und die Mechanismen dieser Streitigkeiten sind immer noch die gleichen wie damals. Einzelne Vertreter für diesen Meinungen treten in den Gemeinden auf und verkündigen ihre Ansichten. Das sind die Weisen, die Klugen, die vorgeben zu meinen, wie alles funktioniert, die vorgeben zu sagen zu können, wie Gott denkt und wie Gott ist. Und sie suchen Anhänger. Sie suchen Anhänger unter den einfachen Leuten, die von ihren klugen Gedanken beeindruckt werden und überzeugt werden. Und wenn zwei solche Meinungsführer in einer Gemeinde zusammenprallen, dann geht ein Riss durch die Gemeinde und es kommt zu einem Streit, der die Gemeinde an sich bedroht. Diese Mechanismen sind deswegen da, weil es menschliche Denkweisen, menschliche Mechanismen sind. Die gibt es nicht nur in den Gemeinden, die gibt es überall in unserer Gesellschaft. Sie gibt es zum Beispiel in der Politik, wo verschiedene Parteien aufeinanderprallen, diskutieren und unterschiedliche Ansichten sind. Sie gibt es in der Unternehmensführung, wo verschiedene Ansichten, wie dieses Unternehmen zum Erfolg zu führen ist, aufeinanderprallen und es darum gekämpft wird, welche Richtung das Unternehmen eigentlich einnimmt. Das gibt es auch in der Schule, wo verschiedene pädagogische Ansichten aufeinanderprallen und an den Kindern ausprobiert wird. Das sind die menschlichen Mechanismen, und weil wir Menschen sind, gibt es das tatsächlich und natürlicherweise auch bei uns. Aber Gottes Reich ist anders. Bei Gott gelten keine klugen und weisen Gedanken, es gelten nicht Einfluss und Macht. Um bei Gott erwählt zu werden, braucht es keine hochgestochene Philosophie und man braucht nicht zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Man braucht nur eines: Vertrauen. Vertrauen, das sich in Glauben ausdrückt. Paulus schreibt in Vers 26 und 27: Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, Gott hat die aus menschlicher Sicht Törichten ausgewählt, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. So ist es auch heute noch. Die Schwachen, die Ausgestoßenen, die, die keine Chance haben, die keine weitergehende Bildung bekommen haben, die nicht verstehen, wie die Welt funktioniert, die nicht verstehen, wie Gott denkt, die all diese hochtrabenden theologischen Gedanken nicht fassen können, die sind angenommen, die hat Gott als seine Kinder auserwählt, die sind in Gottes Händen. Paulus schreibt sogar, dass Gott die Törichten erwählt hat, um die Klugen und Weisen zu beschämen. Wie er das meint, darauf komme ich gleich. Denn er erklärt es auch in den folgenden Versen des Predigttextes. Aber vorher möchte ich noch darauf eingehen, dass dieser Gedanke, dieser Abschnitt mit einer ziemlich großen Gefahr verbunden ist. Denn diese Worte hören sich so an, als wäre der Mangel an Bildung und das daraus folgende Mangel an Wissen und der geringe Status der Grund, von Gott erwählt und bei Gott gerechtfertigt zu sein. Das hört sich so an, als könnte ich mir den Zugang zu Gottes Reich erkaufen, indem ich bewusst jegliche Bildung und jegliches Wissen verweigere. Dahinter stecken zwei sehr typische Denkweisen, die aber beide typischerweise falsch sind. Einmal ist es das immer wieder hochkommende Gefühl, dass ich die Rettung durch Jesus ja gar nicht verdiene, dass ich nicht genug getan habe, um bei Gott zu gefallen. Und es kann mir noch so oft gesagt werden, dass die Gnade Gottes umsonst und geschenkt ist. Der Drang, sich diese Gnade zu verdienen, ist bei jedem von uns da und bei jedem von uns wirksam. Und die zweite Denkweise ist eben die menschliche Denkweise, wegen der Paulus den ersten Brief an die Korinther überhaupt geschrieben hat. Man merkt, dass man die Welt und Gott nicht versteht. Bildung verspricht, das zu verändern. Zumal es ja immer wieder Menschen gibt, die so klug daherreden, die vorgeben, das verstanden zu haben. Aber Bildung ist anstrengend. Da steckt Arbeit dahinter. Und es gibt Dinge, die einem ein Lehrer immer wieder versucht beizubringen, aber es will partout nicht in den Kopf rein. Ich kapiere es einfach nicht, ich bin zu dumm. So etwas frustriert und verleitet zu der Denkweise, dass Bildung ja sowieso nichts bringt, dass das was Böses sein muss. Und so kann es kommen, dass beide Denkweisen zusammenstoßen. Und unser Predigttext fördert das so ein bisschen in diese Richtung. Da Gott die Törichten auswählt und die Klugen beschämt, kann ich mich bewusst dafür entscheiden, töricht zu sein, jedes Wissen und jede Bildung abzulehnen, denn dadurch bringe ich ja Gott dazu, mich auszuwählen. So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, ich werde erwählt und ich brauche mich nicht anzustrengen. Aber das ist nichts, was Paulus sagen wollte. Das entspricht auch nicht der Botschaft, die in diesem Text steckt. Das Reich Gottes gewinne ich durch Jesus und durch den Glauben. Und diese Worte sind kein Versuch, durch die Hintertür wieder einen Mechanismus einzuführen, der mir den Zugang zu Gottes Reich durch eigene Anstrengung ermöglicht. Und diese Denkweise ist obendrein gefährlich. Die Gefahr besteht darin, dass statt Wissen Vorurteile unser Denken bestimmen. Denn das Bedürfnis zu verstehen, wie die Welt funktioniert, ist nach wie vor vorhanden. Und wenn ich das nicht versuche zu verstehen, wenn ich das Wissen nicht aufnehme, dann hat das automatisch zur Folge, und das hat die Geschichte immer wieder bewiesen, dass wir uns in dem Gefängnis von Vorurteilen und Irrtümern verfangen. Ich sage das, weil es in der Geschichte des Christentums immer wieder vorgekommen ist, dass das passiert ist, dass Gruppen Vorurteile gepflegt haben, und das hat zu dem Gegenteil, von dem geführt, was Jesus für uns im Sinn hatte. Statt das Reich Gottes zu gewinnen, haben diese Gruppen Hass, Ablehnung und Gewalt herbeigeführt. Alleine dadurch, dass sie sich geweigert haben, nüchtern den Tatsachen ins Auge zu blicken und zu lernen, was dahinter steckt. Beispiele der Vergangenheit sind Gewalt gegen Frauen, die als Hexen beschimpft wurden, Gewalt gegen Farbige, die wegen ihrer Hautfarbe als Kinder des Teufels bezeichnet wurden, Gewalt gegen Volksgruppen wie Sinti und Roma oder Juden, die aufgrund ihrer Lebensweise Misstrauen erregten. Und wer Hass und Gewalt ausübt, der hat den Weg von Jesus schon längst verlassen, selbst wenn er sich darauf beruft, zu den Unwissenden und Törichten zu gehören. Und daher ist das Denken, ich könnte dadurch, dass ich bewusst der Bildung entsage, um Gummipunkte bei Gott zu gewinnen, schlichtweg falsch. Es ist nach wie vor wichtig und erstrebenswert, Bildung zu erlangen. Auch das war im Christentum eigentlich immer klar. Nicht umsonst waren die Mönche des Mittelalters die wesentlichen Gruppen, die versucht haben, den Menschen Lesen und Schreiben beizubringen, denn die Menschen sollten in die Lage versetzt werden, selbst nachzulesen, was Gott in der Bibel gesagt hat, und selbst darüber zu entscheiden, wie sie darüber zu denken haben. Wenn es also nicht darum geht, die Törichten, die nicht gebildet sind, zu besseren Menschen zu erklären, worum geht es Paulus dann? Lesen wir den letzten Abschnitt nochmal ab Vers 29. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr alleine Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Es ist eigentlich ganz einfach. Es geht um Demut. Diese Demut sollen alle Menschen ausüben. Zunächst natürlich auch und besonders die, die gebildet sind, die, die klug sind, die, die meinen, etwas verstanden zu haben. Denn wenn man eine Erkenntnis gewinnt, die für das eigene Leben vielleicht ganz grundlegend ist, die einem das Leben ändert, dann ist es leicht, darauf stolz zu sein. Ja, man hat vielleicht sogar Grund, stolz darauf zu sein. Nicht nur, weil eine solche Erkenntnis einem möglicherweise sehr viel Arbeit und Mühe abverlangt, sondern auch, weil es einfach ein unbeschreibliches Gefühl ist, wenn man merkt, dass es irgendwo Klick macht im Kopf und man erkennt, ich habe was verstanden. Ich kann das aus eigener Erfahrung durchaus sehr gut berichten. Man hat sich bemüht, etwas zu verstehen und schließlich gelingt es einem zu verstehen. Das ist einfach toll. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Da hat man von der evangelischen und katholischen Kirche gehört, dass sie kleine Kinder und Babys taufen. Aber wenn man in der Bibel liest, dann wird man feststellen, dass von dieser Taufe gar nicht berichtet wird, sondern wenn von der Taufe berichtet wird, das ist relativ selten, dann sind es erwachsene Männer, die getauft werden. Wie kann also die Mehrheit der Christen auf die Idee kommen, dass die Taufe von Kindern richtig ist? Und man kämpft mit diesem Problem und sucht nach einer Antwort. Und schließlich findet man eine, man erhält die Erkenntnis, tatsächlich die Mehrheit der Christen liegt falsch. Diese Kindertaufe ist nicht der richtige Weg. Und deswegen schließt man sich dann vielleicht einer Baptistengemeinde an, die ja die Gläubigentaufe praktiziert. Hat man sich so viel Mühe gegeben mit einer solchen Erkenntnis, dann liegt es nahe, dann zu denken, ich hab's, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin ein wahrer Jünger Jesu, Gott wird mich annehmen, weil ich etwas erkannt habe, was er gesagt hat. Und diese anderen, die in den katholischen und evangelischen Gemeinden, die liegen falsch. Genau das wäre keine Demut. Genau hierzu sagt Paulus, vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Genau hierzu schreibt Gott, Gott hat die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um die Klugen zu beschämen. Denn auch wenn zum Beispiel die Erkenntnis über die Taufe vielleicht auch tatsächlich richtig ist, Gottes Liebe ist viel größer als jede Erkenntnis. Und auch diese Erkenntnis, die ich gewonnen habe durch Lesen in der Bibel oder sonst wie, beruht auf menschlichem Denken, menschlichem Lesen, menschlicher Klugheit. Und wir hätten ja diese Erkenntnis gar nicht, wenn Gott sie uns nicht geschenkt hätte. Und deswegen ist die richtige Reaktion auf eine solche Erkenntnis, Gott hat mir diese Erkenntnis geschenkt und ich handle danach, indem ich zum Beispiel in eine Baptistengemeinde gehe und mich als Gläubiger taufen lasse. Aber was die anderen Christen in den katholischen und evangelischen Gemeinden angeht, dazu sage ich lieber nichts. Das sollen die mit Gott ausmachen, das ist nicht meine Aufgabe. Denn auch, und das ist ja das Wunderbare daran, wenn ich falsch liege, werde ich trotzdem von Gott geliebt. Also werden auch die von Gott geliebt, die in diesem Thema der Taufe eine andere Meinung haben. Und wie man in unserem Predigtext sieht, gilt diese Aufforderung zur Demut auch denen, die unwissend sind, die Törichten, die schwach sind. Paulus sagt in Vers 29, vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können, das gilt auch für euch. Und gerade die Leute in Korinth waren ja die Schwachen, die Ungebildeten, die Törichten. Und auch die sollen sich darauf nichts einbilden. Und genauso wie man sich nichts darauf einbilden soll, gebildet zu sein oder etwas von Gott erkannt zu haben, genauso soll man sich nichts darauf einbilden, ungebildet oder unwissend zu sein. Genau genommen soll man sich auf gar nichts etwas einbilden. Es ist so, wie Paulus am Schluss schreibt, wenn jemand stolz sein will, dann soll er stolz auf das sein, was Gott ihm geschenkt hat.